Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immer da Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, gleich dem 23. März 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran. Liebe Hörerfreunde, wir leben im 21. Jahrhundert, aber immer noch gibt es Sklaverei auf der Welt. Frauen und Mädchen sind die größten Opfer. In unserem Beitrag aus der Reihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft, beleuchten wir die sexuelle Versklavung in Europa und in den USA. Es sind in der Mehrheit Mädchen und Frauen, die den Menschenschmugglerbanden ins Netz gehen. Sie erwarten eine Schicksalswende, wenn sie in die Seriosität einer Schmugglerbande vertrauen. Aber was sie erwartet, ist ein übles Schicksal, denn sie werden zu Sexualdiensten oder zur Arbeit gezwungen. Das UN-Büro zur Bekämpfung von Drogen und Kriminalität berichtete im Dezember 2018, dass 3/4 der Personen, die den Menschenschmugglern zum Opfer fallen, weiblich sind. Die heutige Sklavenhaltung wächst. Sie äußert sich im Menschenschmuggel und dem Zwang zur Arbeit in Camps oder als Prostituierte. Die Versklavung nimmt sowohl wegen Wirtschaftskrisen als auch wegen der Nachlässigkeit von Organen, die für eine Veränderung zuständig wären, zu. Der US-Schauspieler und Filmregisseur Steve McQueen hat einen seiner Filme mit dem Titel 12 Years a Slave, also 12 Jahre als Sklave, diesen Zuständen gewidmet und die Öffentlichkeit auf die Misere aufmerksam gemacht. Gemäß Bericht der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, kamen im Jahre 2012 die meisten Zwangsarbeiter auf der Welt, das heißt 56% von ihnen aus Asien und Staaten im Pazifischen Ozean. 18% stammten aus Afrika. Man beachte, dass es auf dem Höhepunkt der Sklaverei in den USA, das heißt vor dem Bürgerkrieg und bevor letztendlich die Sklavenhaltung als verboten erklärt wurde, insgesamt 4 Millionen Sklaven gab. Aber heute, im 21. Jahrhundert, sind es 5 bis 6 Mal mehr Menschen, die versklavt werden. Laut einer Statistik der Europäischen Union steigt die Zahl der Frauen, die auf dem europäischen Kontinent sexuell versklavt werden, weiter und fließt eine Summe von jährlich 10 Milliarden Dollar in die Taschen derer, die das Geschäft mit dem Menschenschmuggel betreiben. Das wichtigste Ziel, welches die Menschenschmuggler verfolgen, ist die sexuelle Versklavung ihrer Opfer. Nach dem illegalen Geschäft mit Waffen und Drogen ist der Menschenschmuggel international der einträglichste illegale Handel. Laut der UNDP, dem Entwicklungsprogramm der UNO, werden jährlich mehr als 2 Millionen Frauen auf der Welt zur Prostitution gezwungen oder dazu verleitet. Die größte Nachfrage nach dieser Sklaverei und neuen Formen der Ausbeutung und des Missbrauches liegt in den europäischen Industriestaaten und in den USA vor. Nach Beendigung der Kriege im ehemaligen Jugoslawien im Jahre 1990 nahm der Menschenschmuggel insbesondere mit dem Zweck der Prostitution zu. Und nach dem Abschluss des Schengener Abkommens im Jahre 1993
wurde die Grenzüberschreitung von Staatsangehörigen der EU-Mitgliedsländer erleichtert und somit auch der Menschenschmuggel. Früher waren Staaten der sogenannten Dritten Welt und afrikanische Länder Ausgangspunkt des Handels mit Menschen. Aber heute werden europäische Mädchen und Frauen innerhalb Europas geschmuggelt, und zwar vor allen Dingen aus osteuropäischen nach westeuropäischen Ländern. Laut einer Dokumentation des NTR von 2011 werden jährlich ca. 200.000 Frauen aus Osteuropa nach Westeuropa verschleppt und zur Prostitution gezwungen werden. Allein zwischen 2013 und 2014, so hieß es in einem Bericht der Europäischen Kommission, waren 76% der registrierten Opfer des Menschenschmuggels Frauen und Mädchen, von denen 67% sexuell ausgebeutet wurden. Die Dunkelziffer wird weitaus höher vermutet. Recherchen zeigen, dass viele der Opfer von europäischen Schmuggelnetzen in Hoffnung auf eine bessere Zukunft ihr Land verlassen. In Moskau und anderen osteuropäischen Städten werden in der U-Bahn und an anderen belebten Plätzen Flugblätter verteilt, die jungen Mädchen ein ideales Leben im Westen versprechen. Ein Teil der jungen Mädchen fallen auf diese vielversprechende Werbung für den Westen als das angebliche Zentrum der Zivilisation und der Menschenrechte herein und werden schließlich Opfer sexueller Ausbeutung. Auf den Dörfern lauern die Menschenschmugglern jungen Mädchen mit geringer Schulbildung auf und befördern sie in Industriestaaten, wo sie zur Prostitution gezwungen werden. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, sagte am 4. Januar 2023 vor einer Versammlung von iranischen Bürgerinnen verschiedener Gesellschaftsschichten: Hier zeigt sich die Unverfrorenheit im Westen. Trotz all den Schäden, die sie der Frau und ihrer Würde und Größe zugefügt haben, treten sie als der Bannerträger der Rechte der Frau auf. Dies sind die Dinge, die in der Sprache der Wester, welche keine Gottesfurcht kennt, unter dem Begriff Freiheit für Frauen angeführt werden. Dies bedeutet für sie Freiheit der Frau. Aber das ist doch keine Freiheit, es ist nichts anderes als Gefangenschaft. Vor der Revolution haben sogar einige Persönlichkeiten gedacht, dass durch jene ungebundenen Beziehungen zwischen Mann und Frau im Westen die Männer genug zu sehen bekommen und zufrieden werden und es keine sexuellen Verstöße mehr gibt. So haben sie gedacht. Aber seht es euch doch an. Sind sie wirklich zufriedengestellt oder hat sich ihre Begierde verhundertfacht? Bei diesen sexuellen Belästigungen und Übergriffen, die es gibt. Laufend wird gesagt, dass am Arbeitsplatz, auf der Straße und im Geschäften, überall, sogar in geregelten Institutionen wie der Armee, wo es auch Frauen gibt, Übergriffe stattfinden. So kommt es, dass es heute im Westen den Sexhandel gibt, die sexuelle Versklavung, und dass alle Grenzen der Moral und des Menschlichen durchbrochen werden und etwas Gewohnheitsrecht und Gesetz wird, was alle Religionen verbieten, wie diese Homosexualität und ähnliches. Diese Dinge fallen bei allen Religionen unter die großen Verbote. Aber diese Leute erklären sie für legal und schämen sich noch nicht einmal. Der Kauf oder die Verschleppung von Frauen und Mädchen und die damit einhergehenden seelischen und körperlichen Misshandlungen und Vergewaltigungen sowie der Zwang zum Drogenverbrauch sind eine Tragödie und diese Tragödie hat der Prostitution im Westen Aufschwung gegeben. Die USA gehören laut Sachverständigen zu den drei ersten Zielländern für den Schmuggel mit Frauen. Der beste Absatzmarkt für die Schmuggler sind die Bundesstaaten Kalifornien, New York, Texas und ist die Stadt Las Vegas im Bundesstaat Nevada. Die US-Administration, die sich keiner guten Vergangenheit hinsichtlich der Sklaverei rühmen kann, unterlässt die notwendigen, ernsthaften Schritte zur Bekämpfung dieser neuen Form der Versklavung von Menschen, die mit sexueller Ausnutzung einhergeht. Möglicherweise ist das Einkommen von 186 Milliarden Dollar aus dem Sexhandel und der Sexindustrie ein Grund dafür, dass die US-Staatsmänner insgeheim dieses beschämende Geschehen zulassen. Am 15. Dezember 1992 berichtete CNN davon, dass jeden Morgen in bekannten Parks der USA die Leiche von jungen Mädchen gefunden werden, die vergewaltigt wurden. Laut Bericht der AMM, einer amerikanischen Ärzteorganisation, werden jährlich über 700.000 Frauen in den USA Opfer eines sexuellen Übergriffes. Der Leiter von AMM sagt, dass über 21% dieser Frauen jünger als 18 Jahre sind. Gemäß einem Bericht der AMM wird jede vierte Frau von ihrem Lebenspartner geschlagen und dies manchmal sogar krankenhausreif. Laut einer Umfrage in den USA werden sogar jährlich 20.000 Frauen in den USA von ihrem Lebenspartner getötet, während eine Gefängnisstrafe von nur 6 Jahren gegen die Täter verhängt wird. 1995 wurde eine Frau von einer Person namens A.P. Watson schwer verprügelt, aber der Mann musste nur 3 Monate dafür ins Gefängnis. Dahingegen wurde gegen eine andere Person namens William Lincoln eine 6-jährige Gefängnisstrafe verhängt, weil er auf einem Flughafen eine Katze getreten hatte. Wir haben einige Missstände für Frauen in der westlichen Welt dargestellt. Leider versuchen einige unter dem Vorwand Unabhängigkeit der Frau, ähnliche Zustände in ganz Asien hervorzurufen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Wir berichteten beim letzten Mal von den Palastanlagen der Achämeniden, die ca. von 700 bis 300 vor Christus auf der iranischen Hochebene herrschten. Mit ihrer prächtigen Hochburg Persepolis nördlich vom heutigen Shiraz demonstrierten diese Könige ihre Macht. Der Mazedoner Alexander aber hat diese Palastanlage bei seinem Feldzug durch den Iran in Brand gesteckt und geplündert. Nach der Eroberung durch Alexander herrschten eine Zeit lang die griechischen Seleukiden über das Land. Die Seleukiden beteten eine Vielzahl von Göttern an und schrieben ihnen menschliche Gestalt und menschliches Verhalten zu. Unterdessen hatten die zoroastrischen Iraner ein anderes Gottbild. Eine kulturelle Annäherung wurde nicht nur durch diese Glaubensunterschiede, sondern auch dadurch erschwert, dass die Griechen unter der Bevölkerung Massaker angerichtet und sie ausgeplündert hatten. Die Seleukiden blieben daher fremde Eroberer im Land. Die Unversöhnlichkeit zwischen ihnen und der Bevölkerung ist auch daran zu sehen, dass die griechischen Seleukiden außerhalb der iranischen Städte eigene Burgstädte errichteten und dort ihre eigenen Bräuche weiterpflegten. Dafür zeugen die Reste von Bauwerken und Skulpturen griechischer Götter, die man in Zentral- und West-Iran gefunden hat. Die griechischen Seleukiden wurden im Iran von dem iranischen Stamm der Parther besiegt und viele ihrer Bauwerke wurden zerstört. Unter der Arsakiden-Dynastie baute dieser Stamm ein großes Reich auf. Es fand ein neuer iranischer Architekturstil Verbreitung. Die Parther bestimmten zunächst die Stadt Nissa oder Nisa, heutige turkmenische Hauptstadt Ikhshabad, zu ihrem Sitz. Da sie ursprünglich Viehzüchter und Bauern gewesen waren, gestaltete sich ihre Bauweise anfangs sehr einfach. Für ihre spätere Bauweise sind die viereckigen Innenhöfen mit umliegenden Terrassen typisch. Unter der Arsakiden-Dynastie wurde viel Wert auf Ausschmückung der Gebäude von innen und außen gelegt. Die Fassaden wurden bemalt und mit Stuckwerk verziert. Ein anschauliches Beispiel liefert der Kuh-Hatscheh-Tempel im Nordsüden Irans. Zu den Bauelementen aus der Arsakidenzeit gehören vor allen Dingen Gewölbe und Torbögen, manchmal auch Säulen. Der Anahita-Tempel in Kangawar, West-Iran, ist ein architektonisches Meisterwerk aus dieser Zeit. Die Parther bzw. Arsakiden verwendeten Lehm und Lehmziegel und manchmal gebrannte Ziegel und Steinblöcke als Rohmaterial. Die Städte, die in dieser Zeit neu errichtet wurden, hatten einen runden Grundriss und waren mit einer hohen Stadtmauer versehen. Seit wann Städte kreisförmig gebaut werden, weiß man nicht so genau. Jedenfalls waren auf diese Weise erbaute Städte leichter zu verteidigen. Die große Palast- und Tempelanlage Kuhratsche in Sistan, Ost-Iran, stammte ebenso aus der Zeit der Parther. Sie ist auf einer Insel in der Mitte des Hormunsees errichtet worden. In dieser Anlage gab es schön verzierte Holztore, große Terrassenvorbauten und einen großen Feuertempel sowie Wandbemalungen in Gelb, Grün, Hellrot, Braun und Blau. Insgesamt zeichnet sich die Bauweise zur Zeit der Parther und Arsakiden durch folgende Elemente aus: optimale Nutzung einheimischen Baumaterials, entwickelte Techniken beim Kuppelbau, Verzicht auf zu hohe Bauwerke, außerordentliche Vielfalt an Mustern und Bemalungen. Interessant sind die Frauenbildnisse aus jener Zeit. Frauen tragen auf den Reliefs und Abbildungen ein langes Gewand, das bis zu den Knöcheln reicht, und über diesem Gewand noch einen langen Übermantel. Meistens schmückt ihr Kopf eine besondere Haube mit zusätzlichem Kopfschmuck. Es ist zu erkennen, dass die Frauen im Iran schon vor dem Islam eine Art Hijab trugen.
Die Kunst der Achämeniden und der Parther und zum Teil auch der Seleukiden bilden die Grundlagen für die Kunst der darauf folgenden Herrscher in Iran, nämlich die Sassaniden, die 224 nach Christus zu herrschen begannen. Unter den Sassaniden sind starke Tendenzen zum Nationalstolz in der Kultur, der Politik und sogar bei den religiösen Überzeugungen der Iraner zu verspüren. Felsenreliefe finden weite Verbreitung. Dargestellt wurden meist Szenen aus dem Leben der Könige, wie Verleihung von Amtstiteln, Besiegung des Feindes und Empfänge und Zeremonien am königlichen Hofe. Die Reliefs aus der Sassanidenzeit sind zahlreich und groß. Wir treffen sie in den westiranischen Provinzen Kermanschah und Aserbaidschan und im südiranischen Fars zusammen mit Bauwerken dieser iranischen Herrscherdynastie an. Zum Glück sind die dargestellten Persönlichkeiten auf den Reliefs leicht zu identifizieren, denn meistens steht in einer Inschrift auf Mittelpersisch und Griechisch, oftmals auf der Abbildung der Pferde oder im oberen Teil des Reliefs eingemeißelt, um wen es sich bei den abgebildeten Figuren handelt. Von Chosro II., einem der letzten Sassanidenkönige, sind mehrere Denkmäler hinterblieben. Das bedeutendste ist das Wandrelief des Ewane Torbustan in West-Iran. Dieser Ewan besteht aus einem großen Torbogengewölbe, welches in den Felsen gehauen wurde. Die Rückwand dieses Gewölbes gliedert sich in zwei Teile. Auf dem oberen Wandabschnitt wird die Krönungszeremonie des Königs gezeigt. Der Reiter auf dem unteren Wandabschnitt des Felsenreliefs stellt Chosro II. Auf seinem bekannten Pferd Shabdiz dar. Auf den Seitenwänden des Bustan-Torbogens sind Jagdszenen zu sehen. Herzfeld, ein bekannter Historiker, betrachtet diese Steinmetzarbeiten als Beweis dafür, wie fortgeschritten die Malerei im Iran war. Auf der rechten Seitenwand des Torbogens wird eine Hirschjagd und auf der linken Seite eine Wildschweinjagd abgebildet. Jagdort ist ein Sumpf- und Schilfgebiet. Der Schah und seine Gefolge sitzen in großen Booten und Wächter begleiten sie auf Elefanten. Auch einige Hafenspieler sind zu sehen. Die Tierkörper in diesen Abbildungen sind auffallend detailliert herausgearbeitet. Aber die Sassaniden bauten nicht nur Paläste und setzten sich Denkmäler. Sie errichteten auch Feuertempel, Karawanserien und Burgen. Nach den Palästen waren die Feuertempel wichtiger Bestandteil der Baukultur. In diesen Tempeln pflegten die Anhänger Zarathustras ihre religiösen Bräuche. Damals war die Religion Zarathustras offizielle Religion der Iraner. Feuertempel werden auf eine bestimmte Weise gebaut. Die Bauweise ist bis heute erhalten geblieben und die Anhänger dieser Religion haben auch ihre neuen Tempel nach dieser antiken Bauweise erbaut. Bei der Beschreibung der Bauweise der Sassaniden müssen wir auch das Tore Kasra, auch Eivon-e Madoen genannt, erwähnen. Dieses große Bauwerk liegt heute im Irak. Es wurde aber von den iranischen Sassanidenherrschern in deren damaligen Machtbereich erbaut und weist architektonische Elemente deren Baustil auf. Das bedeutendste Element dieses Palastes ist der große Eingang. Es ist wie ein riesiger, breiter Torbogen. Dieser führte zu einem rechteckigen Saal. An das Zentrum des Bauwerkes schlossen sich Gänge, Kammern und Säle an, über denen sich Kuppeldächer wölbten. Der Hauptsaal wurde über 150 Fensteröffnungen mit Licht von außen versorgt. Das Bauwerk wurde auf einem großen Mauerwerk und ohne Säulen errichtet. Er war anscheinend mit bemaltem, buntem Stuckwerk verziert, das leider nicht erhalten geblieben ist.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Arghavan, das heißt Judasbaum. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang. Musik.
Liebe Hörerfreunde, im letzten Beitrag aus dieser Reihe haben wir über die Bekämpfung des Hijabs in Europa gesprochen und gesagt, dass trotz der strengen Maßnahmen und dem teilweisen Verbot der islamischen Bekleidung in Europa die Zahl der Frauen, die den Hijab tragen wollen, zunimmt. Heute möchten wir über den Hijab in der Türkei sprechen. In der Türkei ist es den Frauen an der Universität und den Mädchen an den Schulen nicht erlaubt, den Hijab zu tragen. Türkei hat ungefähr 70 Millionen Einwohner. Die meisten Bürger dieses Landes sind Muslime und achten die islamischen Gebote. Aber die laizistische Regierung in der Türkei möchte sich der EU anschließen und nimmt daher Abstand von den islamischen Gesetzen. Sie besteht darauf, dass das Hijab weiterhin an den Universitäten verboten bleibt. Ein wichtiges Problem, weshalb die europäischen Staaten die Türkei noch nicht in der EU zugelassen hat, ist nämlich darin zu suchen, dass die Mehrheit der Einwohner dieses Landes Muslime sind. Ahmad Necat Cezar, der türkische Staatspräsident, ordnete 1997 an, dass das Tragen des islamischen Hijabs in staatlichen Instituten, an Schulen und der Universität verboten sei. Daraufhin wurden Schülerinnen und Studenten, die ihren Hijab trugen, nicht mehr zu den Prüfungen zugelassen. Sultan Uskan, eine islamisch bekleidete Schülerin an einer Schule in Istanbul, war die erste, der die Prüfungsteilnahme verweigert wurde, weil sie den islamischen Hijab trägt. Auch Leyla Shahin durfte wegen ihrem Hijab nicht an den Prüfungen teilnehmen. Shahin war Studentin im Fach Medizin an der Istanbuler Universität. Sie durfte nicht mehr weiter studieren. Sie reichte eine Klage beim Europäischen Menschenrechtsgericht ein, um die Weltöffentlichkeit über diese Diskriminierungen und ähnliche Verletzungen der Menschenrechte in der Türkei zu unterrichten. Aber das Europäische Menschenrechtsgericht lehnte diese Klage ab. Es gab bekannt, dass sich die türkische Regierung wegen der Ausweisung dieser Studentin und anderer Studentinnen keines Vergehens schuldig gemacht habe. Diese Anordnung sei im Zusammenhang mit der Trennung von Religion und Politik geschehen. Jedenfalls halten diese Ausweisungen in der Türkei an. Aber einige Parteien, Institutionen und Meinungsvertreter in der Türkei sagen, der Hijab der Frauen ist ein Zeichen für Freiheit. Yusuf Eltemos, Vorsitzender der türkischen Gemeinschaft für Menschenrechte, sagt, das Verbot des Hijabs für die Frauen an den Universitäten ist nicht nur ein Verstoß gegen die Meinungs- und Religionsfreiheit, sondern es ist auch eine Diskriminierung der Frauen, welche den Hijab zur Verwirklichung ihrer religiösen Überzeugungen tragen. Frau Najih Kaynak, türkische Zeitungsreporterin, ist der Meinung, ich finde, der Hijab ist eine Art Schutz vor Verdorbenheiten. Genauso wie wir uns bei kaltem Wetter, um gesund zu bleiben, warm anziehen und eine kleine Freiheit einer größeren opfern, hat das Hijab den Zweck, uns vor fremden Blicken zu bewahren. In Wahrheit denken die Frauen an höhere Ziele und um diese zu erreichen, nehmen sie eine kleine Einschränkung in Kauf. Frau Najih fügt hinzu, Gott hat in der Schöpfung zum Schutz ihrer empfindlicheren Bestandteile andere Bestandteile eingesetzt, die sie schützen sollen, wie zum Beispiel den Augendeckel zum Schutz des Augapfels. Die Frau ist auch ein empfindlicherer Teil in der Schöpfung. Um sie besser zu schützen, muss eine geeignete Kleidung beibehalten werden.
Nach der Einführung des Hijab-Verbots haben die muslimischen Mädchen und Frauen, die an ihrem Hijab festhalten, ihren Protest begonnen. Zum Beispiel haben sich 8 hijabtragende türkische Frauen in Vertretung aller türkischen Musliminnen von Istanbul auf den Weg nach Mekka gemacht. Frau Yosemin Çiçek, eine von ihnen, konnte wegen ihrer islamischen Bekleidung nicht mehr ihr Studium an der Universität fortsetzen. Sie sagt: "Wir kehren zu Gott, zu uns selbst und zu unserem seelischen Urgrund zurück. Wir gehen zur Kaabe, denn die Kaabe ist das Herz aller Muslime auf der Welt. Wir wollen dort den Protestruf der muslimischen Frauen, denen der Hijab verwehrt wurde, der Welt zu Gehör bringen und für diese Frauen beten." Sie fährt fort: "Wir wollen durch Versammlungen zeigen, in welchem Ausmaß der Hijab-tragenden Frau in der Türkei persönliche Freiheiten und soziale Rechte verwehrt werden und wie sehr man sie schikaniert. In Vertretung der muslimischen Frauen fordern wir: Opfert den Hijab nicht politischen Kalkulationen." Sie weiter: "Aufgrund der jüngsten Umfragen ist die große Mehrheit der muslimischen Bevölkerung in der Türkei, das heißt mehr als 90%, für das Recht, den islamischen Hijab zu tragen und die Beendigung des Hijab-Verbots in der Türkei." Viele hatten von der Regierung Erdogan erwartet, dass das Vorgehen gegen die islamische Bekleidung in der Türkei eingestellt wird, so auch Elias Tunguc, Leiter der Nationalen Jugendstiftung der Türkei. Er sagt: "Die türkische Bevölkerung ist über die Maßnahmen der türkischen Bevölkerung hinsichtlich der Abschaffung des Hijab-Verbotes enttäuscht. Aber es wird eines Tages so weit sein, dass die türkische Regierung sich den Wünschen der Allgemeinheit beugt. In Anbetracht der privaten und sozialen Rechte, die die türkische Verfassung vorsieht, ist es an der Zeit, dass die Regierung dieses Landes in der Praxis diese Freiheitsrechte betrachtet und Rechte der Muslime in diesem Land, besonders der Frauen, unter ihnen würdigt, damit sie zuversichtlich und in Frieden ihren Beitrag in der türkischen Gesellschaft leisten können."
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.